Hallo und herzlich willkommen zu Showrausstieg, meinem Podcast. Mein Name ist Philipp, ich bin 32 Jahre alt und heroinabhängig. Ist schon komisch, wie das lief. Ich sagte nicht aus, denn so hatte ich es ja beigebracht bekommen. Niemals drauf losquatschen, bloß weil sie dir Angst machen oder dir mit Urlaub drohen. Denn ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr das macht, drehen sie euch irgendwie einen Strick daraus und mit diesem hängen sie euch vor Gericht hin. Ich habe daraus gelernt, nach dem, was Muck mit mir gemacht hat. Ich hielt die Klappe und nahm in Kauf, in Urlaub zu gehen, bevor ich etwas sage, das mir vor Gericht das Genick brechen könnte. Ich wusste, dass ich im Recht war, aber das alleine reicht halt nicht, wie ihr spätestens seit der letzten Folge ja wisst. Der Haftrichter sprach von räuberischer Erpressung. Ehrlich gesagt, ich konnte mir zu diesem Zeitpunkt nicht mal genau vorstellen, was für Bedingungen erfüllt werden müssen, damit der Tatvorwurf der räuberischen Erpressung überhaupt gegeben ist. Ich wollte ihn erst fragen, aber seit der Scheiße mit der Brandstiftung von Muck bin ich so vorsichtig geworden, dass ich nicht mal das machen wollte. Aus Sorge, dass mir daraus etwas gedreht werden könnte oder zur Last gelegt werden könnte. Ist schon krass, was das mit mir gemacht hat. Ich habe bis heute Probleme damit einzuschätzen, wer ein richtiger Freund ist und wer nicht. Oft vertraue ich Leuten viel zu schnell und anderen teilweise gar nicht, obwohl sie es eigentlich verdient hätten. Als der Haftrichter sagte, dass ein Verweigern der Aussage zur Untersuchungshaft führen würde, realisierte ich dies nicht wirklich. Als die zwei Beamten mich abführten und ich meinen Bekannten im Nebenraum sah, wie er mir zuzwinkerte, habe ich geschnallt, was nun folgt. Ich wurde mit einem Streifenwagen in die JVA Dessau-Roßlau gebracht. Ich weiß noch, wie ich auf der Fahrt darüber nachgedacht habe, ob das zum normalen Aufgabenbereich der Polizei gehört, Leute in Haft zu fahren. Aber wer macht das sonst? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich so stumpf blieb. Vielleicht war da doch ein Funken Hoffnung in mir, der dachte, ich habe nichts gemacht. Wie lange werden die mich schon drin behalten? Die Ankunft war seltsam. Ich hatte mir das alles immer ganz anders vorgestellt. Ich kann es nicht beschreiben, als wenn ab da irgendwas anders wäre. Aber so ist es nicht. Kein Stück. Du läufst verschiedene Stationen ab. An einer ziehst du dich komplett nackt aus. Zwei Typen stehen vor dir und sagen dir dann, was du zu machen hast. Arme hoch, auseinander, dann in die Hocke und mehrmals kräftig husten. Das ist zur Kontrolle, damit man nichts reinschmuggelt. Das Husten dient, dem Kontrollverlust über den Schließmuskel. Ihr wisst schon, falls man was im Arsch schmuggelt. Dann bekommt man ein paar hässliche Klamotten und muss seine Sachen abgeben. Es wird dann eine Liste erstellt, was man alles dabei hat. Diese unterschreibt man, ja. Und dann passiert das, wofür man dort ist. Ein kleiner Mann mit Glatze brachte mich in meine Zelle. Das Ankommen war irgendwie fast das Schlimmste an der Haft. Die Tür geht zu, du hörst, wie das Schloss verriegelt und dann ist es still. Kein Fernseher, kein Radio und anfangs nicht mal ein Scheißbuch. Du wirst in einen Raum gesteckt, den du nicht kennst und in dem du nichts machen kannst. Du hast nichts, womit du dich beschäftigen kannst. Und dann beginnt dein Kopf zu rattern. Du denkst über vieles nach. Ich habe an die Situation gedacht, in der mein Bekannter und ich Muck zur Rede gestellt haben. Immer und immer wieder. Du wirst irgendwann so gaga in der Birne, weil du immer wieder an dieselbe Situation denkst. Und ich habe an noch was anderes gedacht. Die ganze Zeit über. Mehr als an alles andere. Ich habe an meine damalige Freundin gedacht, denn sie war zu diesem Zeitpunkt schwanger. Ich hatte Angst, dass sie mit der Situation überfordert ist. Ich hatte Angst, dass etwas passiert. Schließlich ist eine Schwangerschaft eine große Belastung für den Körper und die Gesundheit. Und vor allem hatte ich Angst, dass Muck irgendwas macht. Dieser Typ ist zu allem fähig. Ich traue diesem Spinner wirklich alles zu. Und ich sage bewusst, er ist zu allem fähig. Ich war insgesamt 6 Wochen in Urlaub. Letztendlich ist das keine lange Zeit. Aber durch den Umstand, dass meine Freundin schwanger war, kam mir die Zeit unendlich vor. U-Haft ist eine seltsame Situation. Du weißt eigentlich gar nicht, woran du bist. Du hattest noch gar keine Verhandlung. Das heißt, deine Schuld ist noch nicht mal nachgewiesen. Und vor allem weißt du nicht, wie lange du drin sein wirst. Hattest du bereits eine Verhandlung und kommst in den richtigen Knast, dann kriegst du deine Zeit gesagt. Du weißt, wie lange du drin bist. Ich und jeder andere in U-Haft weiß das nicht. In der Zeit, als ich in U-Haft saß, sind verrückte Sachen in der Welt passiert. Zum einen starb Amy Winehouse. Und zum anderen ist Anders Behring Breivik auf der Insel Utøya in Norwegen Amok gelaufen. Er hat dort 69 Jugendliche umgebracht. Vorher hat er noch einen Anschlag mit einer Bombe in Oslo verübt. Insgesamt sind durch ihn 77 Menschen ums Leben gekommen. Das hat auch in Haft für Unruhe gesorgt. Beim Hofgang redet man ja über nichts anderes. Auch beim Umschluss. Es gibt in Haft gewisse Abstufungen, Regeln. Straftat ist nicht gleich Straftat. Da wäre so der Standardschritt von Körperverletzung über Diebstahl zu Einbruch. Etwas anderes ist das schon, wenn du zum Beispiel Gewalt gegen einen Polizisten ausgeübt hast. Dann bist du eine Art Held für die meisten in Haft. Die Überzahl sind aber Spinner und Blender. Sie quatschen ständig vom blinden Hass gegen alle Beamten. Dem Schließer, dem kriechen sie aber so tief in den Arsch, dass die Füße kaum noch zu sehen sind. Der Schließer macht im Knast genau das, was der Name sagt. Er schließt die Zellen zu. Vom harten Kern so verhasst, als wären es Polizisten. Teilweise so übertrieben, als wären sie von diesen selbst verhaftet worden. Dieser blinde Hass, ich hab das nie verstanden. Mein bester Freund ist Polizist und das war nie ein Problem. Eine Abstufung gibt's da noch unter den Gefangenen. Der Sittich, Pedo oder auch Kinderficker. Die haben nichts zu lachen in Haft. Wenn jemand den Tatvorwurf des Kindesmissbrauches hatte, war dieser grundsätzlich in Einzelhaft aus Gründen der Sicherheit für ihn. Der Hofgang bzw. die eine Stunde Freigang am Tag war für alle freiwillig. Der Sittich hatte da keine Wahl. Erscheint er nicht, gibt es bei der nächsten Möglichkeit, die sich ergibt, von jedem Schläger, der gerade die Chance dazu hat. Sowas geht im Treppenaufgang gut, wenn es wieder reingeht oder wenn es zum Haftarzt geht. Und wenn er richtig Pech hat, naja, dann war diese Möglichkeit beim Duschen. Dort gibt es aus Privatsphäregründen keine Kameras. Es wird lediglich die Tür offen gelassen, damit der Schließer hört, wenn es Ärger gibt. Um dies zu vermeiden, durften maximal 3 Personen gleichzeitig duschen. War der Sittich nicht auf dem Hofgang und er musste danach mit wem anderen zusammen duschen, bekam er die Schläge seines Lebens. Einer hielt ihn mit dem Handtuch von hinten fest. Das Handtuch wurde durch den Mund geführt und mit beiden Händen stark nach hinten gezogen. Der andere Häftling schlug währenddessen so fest zu, wie es ihm nur irgend möglich war. Dabei wurden auch grundsätzlich die Eier so traktiert, dass diese noch wochenlang blau waren. Und damit dies nicht aufflog, musste der Sittich dann mit einem Handtuch umbunden zurück in die Zelle. Es sollte ja kein Schließer mitbekommen, was da los war. Und hätte der Sittich verpfiffen, dann hätte er 2 der meist verhassten Abstufungen gleichzeitig am Kragen. Nämlich er wäre der Sittich und der 31er. Um es drin nicht zu schwer zu haben, war es von Vorteil, wenn du was zum Handeln hattest. Ich hatte das Glück, dass ich bei meiner Verhaftung mehr als genug Geld auf Tasche hatte. Dieses wurde dort auf mein Haftkonto eingezahlt. Das wird gemacht, damit die Häftlinge kein Bargeld bei sich haben. Somit konnte ich mich schon beim ersten Einkauf gut eindecken. Mit allem, was man so braucht. Es gab im Gefängnis einen richtigen kleinen Laden. Das war irgendwie absurd, aber hey, das war mein Glück. Ich kaufte mein Radio gegen die Langeweile, einen EMP-Katalog, um den durchzublättern. Naja, und jede Menge Kippen, Tabak und Papes. Nicht falsch verstehen, ich war und bin heute noch bekennender Nichtraucher. Die anderen Häftlinge aber nicht. Ich wusste dank meiner Erziehung, was in Haft so abläuft, auch wenn es nur U-Haft war. Dennoch sind gewisse Dinge überall gleich. Beim Hofgang am nächsten Tag, naja, nach dem Einkauf, ging ich mit Taschen voll Rauchzeugs raus. Das, naja, Handeln konnte beginnen. Ich nutzte die Situation aus und ertauschte mir einiges. Dadurch hatte ich schon in der zweiten Woche die Möglichkeit, mich mit jemandem anderen zusammenlegen zu lassen, der alles auf Zelle hatte, was man so braucht. Dadurch, dass dieser Typ schon länger da war, war er gut ausgestattet. Von einem TV über jede Menge Bücher. Naja, und es gab immer eine extra Portion Essen, denn er kannte wen. Ich habe eine Menge gelesen, Haft. Bücher, die man draußen nicht beachtet hätte. Aber drin, naja, war die Auswahl halt nicht allzu gut. Ich kann mich an einige Bücher erinnern. Ein Renner unter den Häftlingen war Der Minusmann. Das Buch über Heinz Sobotta, ein Zuhälter. Um es mal abzukürzen, Junge, der hatte ein echt hartes Leben. Schon als Jugendlicher. Und ein anderes Buch war da noch. Das lasse ich locker 10 Mal. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung warum. Es war so eine 0815 Romanschnulze. Dennoch blieb es mir irgendwie bis heute im Gedächtnis. Es hieß Die letzte Fiesta. Ab da an war ich mit Michael auf Zelle. Der Typ war mittlerweile richtig weich gekocht in der Birne. Er war erst einige Monate in Haft, aber den hatten sie da schon richtig kaputt gespielt. Seine gesamte Haftzeit verbrachte er alleine. Und ich rede nicht nur von der U-Haft, in der wir uns gerade zu diesem Zeitpunkt beide befanden. Nein, er saß vorher schon mal, ich glaube, 3 Jahre. Und auch die ausschließlich alleine. Naja, laut seiner Aussage. Der Typ war eine richtige Kante, ey. Aber dadurch, dass er so Matsch im Kopf war, fühlte er sich wie ein zahmer Kater. Wir kannten uns bereits vom Hofgang, aber auf Zelle war der Typ nochmal ganz anders. Er schrieb sich mit einem Freund aus einem anderen Knast Briefe in so einer Geheimschrift. Ich würde mal behaupten, dass er den Aluhut quasi erfunden hat. Diese Schrift bestand aus einer Mischung von verdrehten Buchstaben und Art Hieroglyphen oder sowas. Ganz, ganz wild. Und er erzählt auch ständig von seinem Haus, also seiner Heimat. Uff, was soll ich sagen, ey. Er sprach von einem Graben. Und damit meinte er eine Art fucking Burggraben. Und das ist noch nicht alles. Das ist nicht mal das Absurdeste. Er erzählte munter weiter von einer Mauer, die knapp 6 Meter hoch sei und einem Zaun mit Stacheldraht. Ich wartete kurz und dann sagte ich zu ihm, also ist der Knast für dich nicht wirklich neu, oder? Er schaute mich mit leerem Blick an. Er verstand wohl nicht, was ich meinte. Naja, in Haft war er wegen dem Handel mit Betäubungsmitteln. Quasi der Klassiker schlechthin. Was in Haft auch normal ist, ist, dass jeder ständig seinen Ordner bei hat. Eine Sammlung von Gerichtsakten und auch Briefe von den Anwälten. Und dann quatscht man halt darüber, denn irgendwann hat man halt sonst nichts mehr zu erzählen. Man spricht ständig über seinen Fall. Es ist eine Mischung aus, man will seinem Gegenüber die Akten natürlich erklären und zeigen, dass man unschuldig ist. Man will es beweisen. Und irgendwie will man halt auch positiven Zuspruch über seinen Fall. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum alle ständig über den Scheiß reden, den sie gebauten. Jeder wollte einfach nur hören, ja, naja, wenn das so ist, dann mach dir mal keine Sorgen, Dicker. Dafür kriegst du Bewährung oder sowas wie, ja, na, dann bist du bald wieder raus hier. Sag deinem Anwalt, er soll Haftprüfung beantragen. Diesen Rat befolgte ich. Bevor man allerdings mit seinem Anwalt telefonieren kann, muss man seine Telefonkarte freischalten lassen und Geld darauf überweisen lassen. Das ging natürlich nur von außerhalb. Und um das Ganze möglichst, naja, scheiße für die Insassen zu machen, naja, musst du erstmal jemanden draußen haben, der das macht. Also, du musst jemanden per Brief klar machen, was er zu tun hat, wie er es zu tun hat und welche Nummern er freizuschalten hat. Das Bescheuerte ist, dass die Haftleitung die Nummern freischalten ließ. Also, ich habe der Haftleitung sagen müssen, welche Nummern ich brauche. Die Nummern wiederum konnte ich aber auch nur von außen erfahren. Also erstmal hattest du ewig langen Briefverkehr. Dann musstest du die Nummern klären, die du freischalten willst. Diese hast du dann der Haftleitung gegeben. Die wiederum hat Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gehalten, ob man mit der besagten Nummer bzw. Person dahinter überhaupt telefonieren darf. Alter, ehe diese ganze Scheiße geschafft war, sind locker 3 Wochen rum. Dann konnte ich endlich mal telefonieren. An dem Tag, als die Nummer meines Anwaltes dann endlich mal freigeschaltet wurde, ging auf meine Zelle auf einmal die Tür auf und der Schließer sagte, Hartung, mitkommen, Ihr Anwalt ist da. Ich kam mir schon so leicht verarscht vor. Der Anwalt darf an jeder Zeit besuchen kommen, um, naja, alles über den Fall zu klären. Klasse. Ich mache da so ein Hackmack und er steht auf einmal auf der Matte. Naja, er informierte mich, dass ich einen Haftprüfungstermin hätte, dieser aber erst noch, naja, gut 3 Wochen hin sei. Wir unterhielten uns ein bisschen über den Vorfall mit Muck. Ich hatte ja mittlerweile einen anderen Anwalt als damals bei der Sache mit der Brandstiftung. Ich klärte ihn über Muck auf. Er meinte, wenn man neue Beweise hätte, könnte man tatsächlich sogar den alten Fall wieder neu eröffnen. Wir entschieden uns aber dagegen, da erstens, naja, die räuberische Erpressung noch vom Tisch zu kriegen war und wir keinerlei wirklich neue Beweise hatten. Und ehrlich, ich hatte nicht die Kraft dazu. Ich hatte einfach Sorge, dass wenn wir das machen, wieder irgendeine Scheiße passiert und ich vielleicht ein drittes Mal für dasselbe Ding einen draufkriege. Ich meine, mittlerweile war es ja eigentlich schon durch und eine neue Haft riskieren oder eine neue Strafe, nee, danke. So langsam gewöhnte ich mich an den Alltag. Das Ganze hatte irgendwie was von Klassenfahrt oder Ferienlager. Keine Ahnung warum, aber es fühlte sich so an. Alles war so getaktet. Jeder Tag war gleich. 7 Uhr ging die Zellentür auf und das Frühstück kam rein. Michael blieb gleich wach und hat gegessen. Ich habe mich meist nochmal umgedreht. Bis 10 Uhr, naja, Freigang bis um 11. Dann geht's wieder auf Bude. Kurz danach, 12 Uhr, gibt's Mittag. 14 bis 17 Uhr war Umschluss. Man trug sich in eine Liste ein und dann durfte man maximal zu dritt auf einer anderen Zelle zusammen Zeit verbringen bzw. sich einschließen lassen. Meist spielten wir dann Siedler oder Karten und erzählten uns, naja, unsere Fälle, ihr wisst schon, gutes Gewissen reden und so. Ich ging meist zu Curtis und ich glaube Steffen oder so hieß er, ich weiß es leider nicht mehr genau. Curtis war ein Mitte 40-jähriger Asiate. Weswegen er saß, weiß ich letztendlich nicht so richtig. Er sagte mir das auch nie, ich glaube aber, es ging um Anbau von Gras oder so. Der andere Typ, Steffen, war sehr unscheinbar. Laut seinem Anwalt hatte er mit ca. 12 Jahren Haft zu rechnen. Was er tat, das war eine harte Story. Er erzählte mir damals, dass er mit seinen Brüdern immer auf Firmengeländen eingebrochen ist und sie dort, naja, gestohlen haben. Schrott, Maschinen, alles was zu catchen war. Irgendwann wurden sie mal von einem Wachmann erwischt und einer der drei Brüder wollte ihn mit einer Stange K.O. hauen. Aber er tötete ihn wohl aus Versehen dabei. Die drei haben die Leiche in ein Fass getan und das angezündet. Das Ganze machten sie unter irgendeiner Brücke, von wegen Durchzug und das Feuer brennt heißer. Ob die Story stimmt oder er bloß Scheiß erzählt hat, ich habe keine Ahnung. Ich hatte seine Unterlagen teilweise lesen dürfen, aber es war unglaublich viel und ich hatte keine Lust, meinen Umschluss damit zu verbringen, fremde Akten zu lesen. Und mitgeben tut dir das ganz sicher keiner. Der Scheiß ist einfach viel zu wichtig, ne? Damals glaubte ich die Geschichte, aber wenn ich das gerade hier so lese bzw. schreibe, keine Ahnung. Ich wollte zwischendurch mit meinen Bekannten schreiben, aber der Staatsanwalt hatte das verboten. Alle Briefe von mir, die rausgingen, wurden erst zum Staatsanwalt geschickt und dann zum eigentlichen Empfänger. Genauso auch die Briefe, die zu mir kamen. Einige Tage vor meiner Haftprüfung wurde ich nach Magdeburg verlegt. Dort hatte vorher mein Bekannter gesessen. Der musste also wieder frei sein, sonst wäre ich nicht dort. Ich wäre nicht dorthin verlegt worden, denn wir sollten ja nicht in derselben Haftanstalt sein, laut Richter. Das Gericht, in dem die Haftprüfung sei, sollte näher an Magdeburg dran sein als Dessau-Roßlau, deswegen auch die Verlegung. Kaum, dass ich da ankam, ist ein älterer Typ im Hof auf mich zugekommen. Ey, du bist doch Philipp. Ja, gut, ich soll mich um dich kümmern. Mein Bekannter hatte schon vorgesorgt. In Magdeburg lief es ganz anders lang, ey. Nach dem Hofgang geht es eigentlich zurück auf Zelle. Naja, der Typ, nennen wir ihn mal Kalle, sagt aber zum Schließer, nee, du, der kommt erstmal bei uns mit auf Bude. Und damit war das geklärt. Ich saß bis zum Schlafengehen bei denen mit auf Bude. Krass, ey, der hatte da einfach mal das Sagen. So verbrachte ich meine letzten Tage noch mit Kalle. Und ich kann euch sagen, die waren echt lustig. Wäre das keine scheiß Haft gewesen, hätten wir da echt Spaß gehabt. Kalle war schon mehrmals ausgebrochen. Er sagte zu mir, dass in seiner Akte FF stehe. Ich guckte fragend und er sagte lachend, flinke Füße. Der Typ war ein Original. Er und mein Bekannter hatten sich schon aus anderen Haftstrafen, bei denen Kalle saß, kennengelernt. Und Kalle saß 28 Jahre seines Lebens im Knast. Junge, was ein Leben, ey. Der Transport, der war auch echt krass. Mehrmals die Woche, ich meine wirklich jede Woche, fährt ein Bus speziell gesichert für den Transport mit Häftling durch den Landkreis und bringt die Jungs von Knast zu Knast wegen Heimatnähe oder wegen Verhandlungen oder halt so wie bei mir. Naja, oder halt, weil sie verlegt wurden. Am letzten Tag war ich schon fast traurig, Kalle zu verlassen. Aber ich besuchte ihn noch ein paar Male und wir schrieben auch eine ganze Weile noch Briefe. Das Ganze hat sich dann leider irgendwann verloren. Keine Ahnung, was heute mit ihm ist oder wie es ihm geht. Ich hoffe, ihm geht's gut. Er sagte mal, am meisten fehlte ihm das Feiern und das Ficken. Jetzt habe ich's gecheckt, ihr wisst schon, FF, Von wegen flinke Füße. Deswegen ist er auch mehrmals ausgebrochen. Er feierte und fickte. Und dann stellte er sich wieder. Ich sag ja, ein richtiges Original. Die Haftprüfung war unspektakulär. Der Haftrichter sagte, es bestehe keine Fluchtgefahr, da ich ja in Arbeit sei. Naja, und ich habe eine schwangere Partnerin. Also, ja, damit war ich wieder frei. Es war seltsam. Auch hier erwartete ich, dass alles ab jetzt anders sei. Aber nein, nichts war anders. Ich ging raus aus dem Gericht und da war ich wieder frei. So, und damit ist auch diese Folge wieder vorbei. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, die letzten Folgen haben euch gefallen. Auch allgemein dieses Smoke-Ding, Part 1, Part 2, Part 3. Ich verspreche euch, das war jetzt der letzte Part mit Muck. Es wird noch bei der nächsten Folge ein bisschen was dazu kommen. Die Gerichtsverhandlung, ne, die kommt ja auch noch. Ich war jetzt bloß aus Duha frei. Aber das ist eine spektakulär großes oder so. Da erzähle ich euch einfach bloß, was am Ende dabei rauskam, wie Muck sich mal wieder verhalten hat. Aber ich glaube, mittlerweile wisst ihr ja, wie dieser kleine Typ tickt. Leute, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kram bewertet. Ihr könnt die Folgen bewerten, ihr könnt die Show an sich bewerten. Zieht's euch rein, egal wo, auf Spotify, ob auf Apple Podcast, eigentlich egal. Meinetwegen auf Deezer, auf Audible oder wo auch immer ihr das noch findet. Eigentlich bin ich auf allen gängigen Plattformen zu finden. Ansonsten Instagram, Showrausstieg. Dort habe ich in der Bio einen Linktree eingerichtet. Dort könnt ihr eigentlich alles sehen, was ich mache. Von Podcast auch über Twitch. Jeden Mittwoch um 19 Uhr streame ich bei Twitch und gleichzeitig Instagram live diese aktuelle Folge. Genau die hier, ja, die ihr jetzt gerade gehört habt, die werde ich live vortragen. Dabei könnt ihr meine Mimik und meine Gestik sehen. Und wenn ihr mir schreibt, werde ich auch zwischendurch aufhören zu lesen und auf eure Fragen reagieren. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf, ich würde mich freuen. Also schreibt es euch hinter die Ohren. Mittwoch, 19 Uhr. Bis dahin, meine Freunde, würde ich sagen... Wir hören uns. Bis nächste Woche.